Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute hören Sie eine Predigt zu Invokavit. Der Predigttext steht bei Johannes im 13. Kapitel. Liebe Gemeinde, das Perikopenbuch, in dem alle biblischen Texte und Themen für das Kirchenjahr stehen und auch inhaltlich beschrieben und theologisch eingeordnet werden, bezeichnet unseren heutigen Predigttext als heikel und rätselhaft. Kein Wunder, denke ich. Es ist ja wieder mal ein Text aus dem Johannesevangelium. Und da passiert es mir öfter, dass ich die Sätze mehrmals lesen muss, um den Sinn zu verstehen. Oder ich kombinieren und Vermutungen anstellen muss, um mir das Gesagte zu erschließen. Und manchmal bleiben mir die Texte auch bis zum Schluss ein Rätsel. Aber die heutige Erzählung ist, wie ich finde, weniger rätselhaft als bedrückend, traurig. Denn sie spricht über eine der dunkelsten und unschönsten Seiten, die ein Mensch in sich tragen kann. Auch wir. Es geht um den Verrat. Aber hören wir zunächst einmal den Predigttext. Er steht bei Johannes im 13. Kapitel, die Verse 21 bis 30. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre und von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Judas hat in der Passionsgeschichte bei allen vier Evangelisten seinen festen Platz, wenn auch Johannes seine Version am meisten ausgestaltet hat. Aber was wissen wir eigentlich wirklich über Judas? Kennen wir doch nur das, was die Evangelien überliefern, und sie erzählen uns nichts über seine biografische oder seine psychologische Persönlichkeit. Wir wissen nicht, was Judas bewegte, Jesus zu verraten und wie er dabei fühlte. Wir können nur vermuten. Aber gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und schauen auf die eben beschriebene Szene. Vorausgegangen war ihr die Fußwaschung, in der Jesus bereits Andeutungen gemacht hatte, dass nicht allen in der Gruppe zu trauen sei. Denn er sagt zu seinen Jüngern: Ihr seid nun rein, aber nicht alle. Nun sitzen bzw. liegen sie beieinander und essen zusammen. Über die Stimmung können wir nur spekulieren, aber wahrscheinlich war sie bereits eingetrübt und die Jünger von den vielen Andeutungen ihres Meisters verwirrt. Und auch der Evangelist Johannes berichtet, dass Jesus mit einer gewissen Bestürzung über den bevorstehenden Verrat spricht. Auch die Jünger erschrecken und verstehen es nicht. Sie fragen sich: Bin ich es vielleicht? Eine verständliche Frage. Denn sind wir uns sicher, wie wir uns in einer Situation der Bedrängnis verhalten würden? Ob wir standhaft sein oder doch reden und so zu Verrätern werden würden? Auf einen Wink von Petrus hin bringt der sogenannte Lieblingsjünger Jesus zum Reden. Jesus reagiert mit dem Hinweis: Der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und Jesus reicht Judas das Brot, und Judas nimmt den Bissen. Sogleich fuhr der Satan in ihn, heißt es daraufhin. Judas wird zum Handlanger des Teufels. Vom Fortgang der Erzählung könnte man vermuten, dass die Antwort Jesu eher eine leise, geflüsterte, denn eine lautstarke Antwort gewesen ist. Denn hätte Jesus Judas klar als Verräter markiert, hätten ihn die Jünger doch zur Rede gestellt. Vielleicht hätten sie ihn sogar gepackt und rausgeworfen, aus dem Haus und aus der Gruppe. Als Jesus zu ihm sagt, was du tust, tu es bald, und Judas daraufhin das Haus verlässt, denken die Jünger, dass er noch etwas besorgen soll für das bevorstehende Fest. Und der letzte Satz lautet nur, und es war Nacht. In diesem kurzen Satz zeigt sich ein Gegensatz, der das gesamte Johannesevangelium bestimmt, nämlich der Dualismus von Licht und Finsternis. Und dieser Dualismus kennzeichnet sich auch in dem Gegensatz von Reinen und Unreinen, von Gerechten und Ungerechten, von Glaubenden und Ungläubigen. In diesem Gegensatz ist Jesus die Lichtgestalt, Judas der Finsterling. Er wird zum Symbol des düsteren und bösen, ja teuflischen Verhaltens. Und durch die gesamte Kirchengeschichte zieht sich Jesus, Judas, als die Symbolgestalt. Und leider auch viel Unrühmliches hat sich dadurch ereignet. Bis heute werden falsche Brüder, falsche Schwestern, manchmal als Judasse bezeichnet, die es zu bekämpfen gilt. In der Geschichte der Kirche wurden die Juden oft mit Judas gleichgesetzt. Wie Judas wären sie Christusverräter und Gottesmörder. In den mittelalterlichen Passionsspielen hatte Judas eine tragende Rolle und die Zuschauer waren vor allem von ihm fasziniert und abgestoßen zugleich. Im Anschluss an die Spiele waren Übergriffe auf die Juden oft an der Tagesordnung. Man wollte die Judasse abstrafen. Judenverfolgungen, Pogrome waren üblich. Diese Geschichte des Unrechts sollten wir nicht vergessen. Zu viel Gewissheit über die Schuld des Judas und damit der Juden führte zu verübten Untaten, in denen sich die Verursacher im Recht sahen. Aber wissen wir denn wirklich, was Judas damals zu seinem Tun veranlasst hat? War es die versprochene finanzielle Belohnung? Oder war sein Tun vielleicht ganz anders gemeint? Wollte Judas Jesus endlich zum Handeln provozieren? Jesus redete doch ständig vom kommenden Reich Gottes. Judas wollte ihn vielleicht antreiben. Rede nicht nur, werde aktiv, handle, leiste Widerstand. Und als das schief ging und Jesus am Kreuz endete, war Judas entsetzt und er nimmt sich das Leben. Wir kennen das Motiv des Judas nicht. Es bleibt uns verborgen. Und wir sind bei der grundsätzlichen Zweideutigkeit eines Verrates angelangt. Verrat ist ein schwerer Vertrauensbruch, eine Verletzung der Loyalität. Man kann einzelne Menschen, Gruppen, Ideen verraten. Es gab und gibt den Verrat militärischer Vorhaben. Es gibt Landesverrat. Aber wie sehen wir Verräter, welche mit einem Verrat einen Krieg verhindern wollen? Es gibt auch den Verrat von Geschäfts- und Firmengeheimnissen. Ein solcher kann einem Unternehmen ungemein schaden. Aber wie steht es damit, wenn jemand auf Betrug, Korruption, Gesetzesübertretungen in einem Unternehmen aufmerksam macht, um Schaden zu verhindern? Sind denn die Verratenen immer gut, die Verräter immer schlecht? Sind Verräter vom Teufel besessen? So einfach ist es nicht. Es ist nicht alles schwarz oder weiß. Auch Judas saß mit am Abendmahlstisch. Waren alle anderen rein, untadelig? Auch Petrus wird Jesus verleugnen, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Auch die Vorstellung von einer Kirche als Gemeinschaft der Reinen und Untadeligen ist falsch. Auch Judas gehört zu uns. Er hat mitten unter uns Platz. Ja, womöglich ist er sogar in uns. Und damit sind wir bei der letzten, schwierigsten Frage, die sich nicht mit Gewissheit beantworten lässt. Die kirchliche Tradition war davon überzeugt, dass die Tat des Judas ein Werk des Teufels war. Aber ist das so sicher? War denn Jesu Tod nicht ein Werk des Willens Gottes? Jesus selbst spricht davon, er erfülle Gottes Willen. Das gesamte Geschehen der Passion ist durchzogen von einer Spannung zwischen göttlichem Handeln und menschlicher Tat. Denn gäbe es überhaupt das Evangelium ohne Judas? Zugespitzt gesagt, ohne Judas gäbe es doch kein Kreuz. Ohne Kreuz, so das biblische Zeugnis, hätten wir kein Heil, keine Versöhnung. Dann wäre Judas sogar ein Heilsbringer und kein verdammenswerter Verräter. Eine wirklich schwierige Frage. Nach dem Neuen Testament starb Judas heillos, ohne Vergebung. Schrecklich und erbärmlich. Und was wurde danach aus ihm? Muss er nun auf ewig büßen? Schriftsteller, beispielsweise Walter Jens, der 1975 einen Roman mit dem Titel »Der Fall Judas« geschrieben hat, hat dies sehr beschäftigt. Denn wenn es Gottes Wille ist, dass allen Menschen geholfen werde, und wenn wir glauben, dass Gottes Gnade grenzenlos ist, sollte dann Judas davon ausgeschlossen sein? Eine alte Frage, kann man den Verrat vergeben? Wir wissen nicht, wie Gottes Urteil über Judas ausfällt. Wir können nur für Judas hoffen, aber ebenso auch für uns selbst, dass Gottes Barmherzigkeit und Gnade unendlich und reich sind. Bei der Verhaftung Jesu findet sich im 18. Kapitel des Johannesevangeliums ein sehr seltsamer Satz. Jesus wendet sich an Gott mit der Aussage: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Gehört auch Judas dazu? Ich weiß es nicht, aber ich vertraue auf Gottes Zusage und auf seine Verheißung, dass sie größer ist als all unser Versagen, all unser Wissen und die eigenen Gewissheiten. Amen.